Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ja, was für eine Einleitung, Jens. Vielen Dank. Man könnte fast meinen, du hast heimlich schon mal in meine Predigtnotizen reingeschaut. Aber ich glaube, das spricht dafür, dass du den Römerbrief einfach auch selber sehr gerne magst. Ne? Genau. Vielen Dank auch, dass ich heute das zweite Mal hier vor euch stehen darf, für das entgegengebrachte Vertrauen von euch. Vielen Dank auch für die ganzen Rückmeldungen, die ich letzte Woche schon und unter der Woche bekommen durfte. Es freut mich, hier zu sein und heute nochmal zu euch sprechen zu dürfen. Ich möchte nochmal ganz kurz ins Gedächtnis rufen, was ich letzte Woche euch erzählt habe. Erinnert ihr euch noch an die 5 Punkte der Bibel? Wie man in 5 Punkten das gesamte Bild der Bibel beschreiben kann. Am Anfang war der Sündenfall, die Rebellion des Menschen gegen Gott. Der Mensch lehnt sich auf und will sich nicht Gott unterordnen. Um davon gerettet zu werden, von dieser Sünde, muss es Sündenerkenntnis geben. Dafür gab Gott sein Gesetz. Der Mensch erkennt in dem Gesetz aber nicht seine eigene Sünde, sondern er probiert nur danach zu leben und macht diese Regeln im Prinzip zu seinem Gott. Er wird davon also nicht gerettet. Deswegen verspricht Gott einen Retter. Dieser Retter kommt in Jesus Christus auf die Welt und stirbt für unsere Sünden am Kreuz. Doch dabei bleibt es nicht. Mit seinem Tod und Auferstehung hat er das Problem der Sünde aus der Welt geschafft. Und nun gibt Gott denen, die daran glauben, neues Leben durch seinen Geist. Und das Ganze geht auch noch zu Ende, denn Gott wird sein Versprechen einhalten und er wird auf ewig Gerechtigkeit für Gerechtigkeit sorgen hier auf Erden, wenn er sein ewiges Königreich errichten wird. Ja, ich habe von Gerechtigkeit geredet letzte Woche. Das war laut Paulus so die Kernaussage vom Evangelium. Im Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit offenbart. Aber was ist Gerechtigkeit? Das ist eine Frage, die seit jeher die Menschheit beschäftigt. Es ist schon erstaunlich zu sehen, dass wir Menschen ein besonderes Gespür für Gerechtigkeit und für Ungerechtigkeit haben. Das fängt schon früh an in der Kindheit. Mein Lehrer benotet die immer so ungerecht. Meine Klassenkameradin, die meldet sich genauso oft wie ich, aber die kriegt immer eine bessere Note. Ist voll ungerecht. Alle anderen Kinder dürfen noch draußen bleiben, nur ich muss schon wieder als erstes nach Hause. Das ist so unfair. Besonders dann, wenn wir im Zentrum des Geschehens stehen, dann wird uns Ungerechtigkeit direkt bewusst. Das muss uns auch keiner beibringen. Mit der Frage der Gerechtigkeit haben sich vor allem auch die berühmten Philosophen intensiv beschäftigt. Daran kommt man beim Nachdenken über das Menschsein eben nicht vorbei. Und einige dieser Schlussfolgerungen der Philosophie prägen bis heute noch unsere Gesellschaft und unser Denken von dem, was Gerechtigkeit ist. Ich habe mal ein paar prägnante Aussagen über Gerechtigkeit mitgebracht, die wir uns zusammen anschauen wollen. Angefangen mit Platon. Platon beschrieb in seinem Werk Politeia, Gerechtigkeit ist, wenn jeder das Seine tut. Für Platon besteht Gerechtigkeit darin, dass jeder Teil der Seele und jeder Stand im Staat seine eigene Aufgabe erfüllt, ohne sich einzumischen. Gerechtigkeit ist für ihn also eine innere Ordnung und Harmonie. Weiter mit Aristoteles. Genau. Gerechtigkeit ist eine Tugend, durch die jeder das ihm Zustehende erhält. Aristoteles unterscheidet zwischen Ausgleichen der Gerechtigkeit, zum Beispiel beim Tausch, du gibst mir Ware, ich gebe dir Geld, oder bei einer Strafe, ich tu dir was Schlimmes und ich werde dafür bestraft, oder bei verteilender Gerechtigkeit, zum Beispiel bei Ehren oder Gütern. Gerechtigkeit ist für ihn die höchste aller Tugend, weil sie das Zusammenleben überhaupt erst möglich macht. Immanuel Kant verfasste in seinem kategorischen Imperativ das Folgende: Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Gerechtigkeit gründet bei Kant auf dem Gesetz der Vernunft und dem Prinzip der Gleichheit aller Menschen als Zweck an sich. Ein gerechtes Gesetz muss also verallgemeinbar und frei von Eigeninteresse sein. John Rawls, das ist ein amerikanischer Philosoph, beschrieb in seinem Werk A Theory of Justice Gerechtigkeit als Fairness. Rawls stellt sich vor, Menschen würden Gesellschaftsregeln hinter einem Schleier des Nichtswissens wählen, ohne zu wissen, ob sie später arm oder reich, stark oder schwach sind. Gerecht ist, was unter diesen Bedingungen als fair gewählt wird. Und Friedrich Nietzsche sagte, Gerechtigkeit ist Rache unter zivilisierten Bedingungen. Nietzsche sieht Gerechtigkeit oft als maskierten Machtanspruch. Eine Gesellschaft zähmt den Wunsch nach Vergeltung und nennt es dann Gerechtigkeit. Seine Kritik zielt auf den moralischen Anspruch von Gerechtigkeitssystemen ab. Demgegenüber steht das, was die Bibel über Gerechtigkeit sagt. Platon meinte, Gerechtigkeit ist Ordnung, wenn jeder das Seine tut. In 1. Korinther 14, Vers 33 lesen wir, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und in Prediger 3, Vers 11 heißt es, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Gott hat Ordnung gegeben, die Frieden und Gerechtigkeit bringt. Die Schöpfungsordnung, Christus als Haupt der Gemeinde, der Sohn ordnet sich dem Vater unter und so weiter. Erst eine Abwesenheit von dieser Ordnung bringt Ungerechtigkeit und Sünde. Aristoteles sagte, Gerechtigkeit ist, wenn jedem das ihm Zustehende erhält. Die Bibel sagt dazu in Jesaja 30, Vers 18, denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn harren. Und in Römer 2, Vers 6, er wird einem jeden vergelten nach seinen Werken. Gott ist ein gerechter Richter. Das hatten wir letzte Woche schon betrachtet. Er gibt jedem das, was er verdient. Im Gericht sowie im Segen. Er ist derjenige, der Gerechtigkeit übt, weil er über seine Rechtsordnung wacht. Rawls sagte, Gerechtigkeit ist Fairness, unabhängig von der eigenen Person. Die Bibel sagt dazu in Matthäus 7, Vers 12, was du willst, dass dir die Leute tun, das tue auch ihnen. Und in Jesaja 1, Vers 17, lernt Gutes, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht. Jesus offenbart in der Bergpredigt das moralische Genie Gottes. Er korrigiert die Vorstellung der Juden, die sich nur auf sich selbst zu achten, und greift das menschliche Verlangen, durch das eigene Handeln einen Vorteil zu erlangen, an der Wurzel an. Unser Handeln soll von Liebe und Gerechtigkeit getrieben werden. Nicht zum eigenen Vorteil, sondern zum Vorteil der Benachteiligten und der Unterdrückten. Nietzsche sagte, Gerechtigkeit ist gezähmte Rache, als Kritik an der Machtlogik hinter Recht. Dem steht die Bibel gegenüber, in Römer 12, Vers 19 sagt, mein ist die Rache, spricht der Herr, ich will vergelten. Und im Psalm 103, Vers 8 heißt es, er ist langsam zum Zorn und groß an Güte. Die Kritik von Nietzsche an den Rechtsstrukturen der Gesellschaft als Machtinstrument unter dem Deckmantel von Gerechtigkeit deckt sich erstaunlicherweise gut mit dem Verbot Gottes von persönlicher Rache. Wie ironisch eigentlich von einem Mann, der Gott als Tod postuliert hat. Vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung von dem, was die Bibel über Gerechtigkeit sagt. Gott tut immer das, was richtig ist. Er ist die Manifestation von dem, was gut und gerecht ist. Gott ist ein gerechter Richter, der keine Sünde ungestraft lässt und der Gerechtigkeit wiederherstellen wird. Ihm alleine gehört die Rache. Gott ist gerecht, weil er seine Verheißungen einhält. Gott kann nicht lügen. Gott erweist sich als gerecht, indem er den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Man könnte jetzt dabei sagen, die Menschen haben Wahrheiten über Gott erkannt und meinen, das wäre etwas Gutes. Sie haben ja eigentlich die Wahrheit entdeckt, nur noch nicht das komplette Bild. Aber das ist ein Trugschluss. Der Mensch hat ein Gespür für Gerechtigkeit, weil er im Ebenbild eines gerechten Gottes geschaffen ist. Gottes Gerechtigkeit, wie in der Bibel offenbart, und die menschlichen Überlegungen, besonders in der heutigen Zeit, gehen aber von einem ganz anderen Startpunkt aus. Und das macht es dem Menschen unmöglich, von sich aus Gottes Gerechtigkeit zu begreifen oder zu erlangen. Besonders, weil der Mensch nicht sich an die eigenen Regeln hält, die er aufstellt. Schauen wir uns mal das an, was Paulus dazu sagt in unserem Predigttext für heute. Ich fange an mit Römer 1, Vers 18. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Erinnern wir uns an die Verse, die vor diesem Abschnitt stehen und Inhalt meiner letzten Predigt waren. Im Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit offenbart. Entscheidend ist das erste Wort in dem Vers, den wir gerade gelesen haben. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch die Ungerechtigkeit niederhalten. Der Abschnitt für heute schließt direkt an die Aussage von Paulus über den Kern des Evangeliums an. Seine Erklärung des Evangeliums beginnt mit Gottes Zorn über die Ungerechtigkeit der Menschen. Denn das Handeln der Menschen steht im direkten Gegensatz zur Wahrheit. Das Wort Wahrheit im Neuen Testament, besonders unter Johannes und Paulus, entspringt dem hebräischen Wort Amat, das auch mit Treue übersetzt werden kann. Dementsprechend ist es eine Wirklichkeit, die sich als zuverlässig, beständig und tragfähig erweist. Im Alten sowie im Neuen Testament wird es im Blick auf die Wirklichkeit Gottes, seinem Reden und Handeln gebraucht. Gottes Wahrheit zeigt sich im Evangelium in der Person Jesu Christi und in seinem Heiligen Geist, dem Geist der Wahrheit. Diese Wahrheit macht den in Sünde und Selbstbetrug gefangenen Menschen frei. Doch diese Wahrheit unterdrückt der Mensch durch sein eigenes Handeln. Es bleibt jedoch noch die Frage, warum Paulus die Erklärung des Evangeliums mit der Beschreibung von Gottes Zorn beginnt. Warum beginnt Paulus genau damit, um die heilsbringende Botschaft zu verkünden? Ich spiele euch mal den Ball zu. Was muss man tun, um jemandem klarzumachen, dass er sich in Lebensgefahr befindet? Man muss es ihm sagen, genau. Eine triviale Antwort auf diese Frage ist, man muss der Person erstmal klar machen, dass sie sich auch wirklich in Lebensgefahr befindet. Ich möchte das mit einer kleinen Geschichte aus dem Buch Überrascht von Furcht untermauern. Mir geht's gut, sagte Ken, obwohl er fast tot war. Der Air Force-Pilot war für den F-16 Fighting Falcon ausgebildet. Wenn er seinen Jet durch die Lüfte jagte, fühlte er sich schwerelos, unsterblich. Doch heute gab es ein ernstes Problem. Ken schwebte in Lebensgefahr, ohne es zu ahnen. Was sein Leben bedrohte, war nicht schmerzhaft. Es war sogar schmerzlos, wenn auch nicht weniger tödlich. Ken hatte Hypoxie. Hypoxie entsteht, wenn das Gehirn nicht genug Sauerstoff bekommt. Das passiert so langsam, dass du gar nicht merkst, dass du stirbst. Für Kampfpiloten ist es eine allgegenwärtige Gefahr, wenn sie meilenweit über der Erdoberfläche durch die dünnen Lüfte schießen. Hypoxie ist wie ein langsamer Blackout. Die Sinne werden schwächer, die Reflexe lassen nach, bis man schließlich das Bewusstsein verliert. Die Symptome und Beschwerden entwickeln sich dabei so schleichend, dass sie bereits da sind, bevor du sie bemerkst. Noch ein paar Sekunden und Ken würde in Ohnmacht fallen. Die millionenteure F-16 würde vom Himmel stürzen und in einem Flammenball auf der Erde zerschellen. Ein Leben wäre ausgelöscht, eine Familie ohne Vater zurückgelassen. Dem Mann im Kontrollraum war klar, dass er schnell handeln musste, um Kens Leben zu retten. Er griff nach dem Mikrofon, das das Headset des Piloten anfunkte. Du hast Hypoxie, Ken. Du bist nicht Herr deiner Sinne, schrie er. Kein Erfolg. Man konnte fast das Grinsen in Kens Stimme hören, als er nur noch wie ein Betrunkener lallte. Nee, schon gut. Mir geht's gut. Das ist das Paradoxe an der Hypoxie. Du fühlst dich großartig. Du merkst nicht, in welcher Gefahr du dich befindest. Mit einem letzten Schrei durchs Mikrofon rief der Fluglotse, Ken, Ken! Aber es war zu spät. Auf dem Monitor, der Kens Vitalparameter anzeigte, blitzten alle Warnsignale. Und dann, bäm! Mit ohrenbetäubendem Knall sprangen die Sauerstoffdüsen auf und ließen alle Zuschauer aufschrecken. Der Simulator füllte sich mit frischer Luft und das erste Hilfeteam sprang durch die Tür in den Trainingsraum. Es war nur eine Simulation. Ken würde nicht sterben. Er war gerettet. Wenig später schaute sich Ken gespannt die Aufnahmen an. Den Mund weit geöffnet, das Notizbuch in der Hand, dokumentierte er alles, was schiefgelaufen war. Er würde dieses gefährliche Experiment kein zweites Mal durchmachen müssen. Für den Rest seines Lebens würde er auf den Kontrollraum hören, auch wenn subjektiv alles anders schien, auch wenn sich alles gut anfühlte. Diese Geschichte verdeutlicht, warum Paulus auf diese Art und Weise in seinem Brief einsteigt. Der Mensch muss erkennen, was sein Problem ist, bevor ihm wirklich geholfen werden kann. So wie Ken, der glücklich über die Wolken durch die Luft jagte, steuert auch der Mensch voller Freude und mit voller Geschwindigkeit auf den Tod zu und bemerkt dabei gar nicht, dass er sich in Lebensgefahr befindet. Ich habe es eben schon mal gesagt, der Mensch unterdrückt das Reden und das Handeln Gottes, das den Menschen retten will, durch seine eigenen ungerechten Taten und Wege. Und das endet tödlich, in Gottes Zorn. Gehen wir mal noch zurück zum Text, ab Vers 19. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Gott hat sich nicht versteckt und den Menschen seinem Schicksal überlassen. Er hat sich erkennbar gemacht durch die Welt, in der wir leben. Wir sehen jeden Tag seine Handschrift in jedem kleinsten Detail. Wir müssten nur richtig hinschauen. Ich könnte darüber noch den ganzen Morgen reden, aber das ist heute nicht das zentrale Thema. Ich kann euch an der Stelle nur ermutigen, dem mal auf die Spur zu gehen. Zum Beispiel in YouTube gibt es genug Videos, die das Wunder der Schöpfung auf einfache Weise darlegen und zeigen, wie absurd es doch eigentlich ist, an keinen Gott zu glauben oder denken, es sei alles aus Zufall entstanden. Und tief im Inneren weiß das auch jeder Mensch. Das hat Gott uns ins Herz gelegt. Deshalb schaut der Mensch als einziges Geschöpf in einer einsamen Stunde in den Sternenhimmel und fragt sich, woher er kommt und wohin er geht. Und deshalb haben wir keine Entschuldigung. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Bei dem Anblick Gottes ewiger, schöpferischen Kraft müssten wir eigentlich ohnmächtig erkennen, dass wir mit allen unseren Fehlern niemals vor einem so mächtigen Gott bestehen könnten. Dass wir unwürdig sind, ihm nahe zu kommen und ihm nichts bringen könnten, was von Wert wäre. Doch das machen wir nicht. Das liegt nicht in unserer Natur. Wir wollen uns von uns aus Gott nicht unterordnen. Wir wollen seine Autorität nicht als die Autorität unseres Lebens anerkennen und ihm Dank und Anbetung entgegenbringen. Stattdessen machen wir uns unsere eigenen Vorstellungen von der Welt, von Gerechtigkeit, von dem, woher wir kommen und von dem, wohin wir gehen. Wir konzentrieren uns am liebsten auf uns selbst, auf unsere Begierden, auf alles, was wir gerne hätten und auf das, was sich gut anfühlt. Und in all dem denken wir auch noch, dass wir die Fragen des Lebens beantwortet hätten. Ihr erinnert euch noch an die Weisheit der Philosophen von vorhin, oder? Ich lese mal weiter ab Vers 22. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergleichlichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Was ist jetzt Kern der Sache? Was ist das Problem des Menschen? Man könnte jetzt sagen, Sünde. Das ist auch richtig. Die Sünde ist das, was die Menschen von Gott trennt. Die Sünde ist, was den Tod in die Welt gebracht hat. Aber die Sünde der Menschen, aber die Sünden, die der Mensch begeht, sind eher ein Auswuchs des Problems und nicht die Wurzel. Ich stelle euch mal meine Hypothese dazu vor. Die Wurzel des Problems ist Götzendienst. Was meine ich damit? Das, was wir uns vorstellen, wenn wir das Wort Götzendienst hören, das Anbeten oder Verehren von Statuen oder Götterbildern, ist ein Teil davon. Aber ich glaube, dass weitaus mehr zum Götzendienst gehört als das. Sonst wären sehr viele Menschen fein raus aus der Sache und meine Hypothese wird überhaupt keinen Sinn ergeben. Die Bibel spricht vor allem im Alten Testament von Götzendienst. Es war auch im Volk Israel ein allgegenwärtiges Thema. Entweder sie dienten dem Herrn von ganzem Herzen oder sie verfielen in Götzendienst. Da gab es keinen Zwischendrin. Oftmals war das auch ein schleichender Prozess. Zuerst das Opfern auf den Höhen, dann ein Götzenbild im eigenen Zelt, dann das öffentliche Anbeten von anderen Göttern und dem Herrn, bis man den Herrn irgendwann ganz vergessen hat. Ich habe dazu ein paar Bibelstellen mitgebracht. In 1. Könige 18, Vers 21, da steht Elia am Berg Karmel. Da heißt es: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so folgt ihm. Ist's Baal, so folgt ihm. Das Volk hat an der Stelle nicht völlig aufgehört, dem Herrn zu dienen, aber es diente auch Baal. Elia fordert vom Volk eine klare Entscheidung. Du kannst nicht beides haben. In Hosea 10, Vers 2 heißt es: Ihr Herz ist zwiespaltig, nun müssen sie büßen. Er selbst wird ihre Altäre zerbrechen, ihre Steinmale zerstören. Die Menschen haben Altäre für andere Götter gebaut, während sie offiziell noch zum Herrn gehören. Hosea spricht von einem geteilten Herz, was in Gottes Augen Untreue ist. Diese Stellen sprechen vom Götzendienst im klassischen Sinne. Paulus macht das ebenso. Wir haben es eben gelesen. Sie haben die Herrlichkeit des vergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Das trifft den Nagel so ziemlich auf den Kopf, wenn man sich beispielsweise die Götter der Römer, der Griechen oder der Ägypter anschaut. In Hosea wird aber ein wichtiger Aspekt angesprochen, den ich noch weiter vertiefen möchte. Der Götzendienst beginnt im Herzen. Wenn wir auf die Götter oder Götzen vergangener Kulturen schauen, dann haben wir dabei meistens das Verständnis von Glauben, Anbetung und Dienst, was wir aus unserem Verständnis über den Herrn haben. Aber das lässt sich nicht so gut vergleichen. Jeder andere Gott oder Götzenbilder dienten einem ganz bestimmten Zweck. Sie sollten etwas repräsentieren. Ich möchte das mal am Beispiel der römischen Götter zeigen. Jupiter, der oberste Gott, war Herrscher über Himmel und Erde, über Blitz und Donner. Juno, die Gemahlin Jupiters, war Göttin der Ehe, Geburt und Familie. Neptun, Gott des Meeres, der Erdbeben und der Pferde. Mars, Gott des Krieges, der Schlachten und der Gewalt. Venus, Göttin der Liebe, Schönheit und Verführung. Und Minerva, Göttin der Weisheit, Strategie, Handwerk und der Künste. All unsere Werte, Vorstellungen und Ziele ordnen wir bewusst oder unbewusst in einer Hierarchie. Das ist unter anderem auch der Grund dafür, dass wir als Gesellschaften von hierarchischen Strukturen scheinbar so angezogen werden. Und was an der Spitze dieser Hierarchie ist, ist ausschlaggebend dafür, wie und für was ich mein Leben lebe. Wenn ich Juno anbete, dann ist es ein Ausdruck dafür, dass meine Ehe, meine Familie das Wichtigste für mich ist, dem ich alles andere in meinem Leben unterordne. Bete ich Mars an, ist es ein Ausdruck dafür, dass Krieg, Schlachten und Gewalt mein Leben bestimmen. Bete ich Venus an, dann ist es, weil es mir im Leben nur um Liebe, meine Schönheit und um Sex geht. Jetzt bringen die Menschen heutzutage in unserer ach so atheistischen Welt das nicht mehr auf die gleiche Art und Weise zum Ausdruck. Das Problem ist aber immer noch das gleiche. Der Mensch will sich nicht Gott unterordnen. Er tauscht Gott aus für seine eigenen korrupten Überlegungen, Werte und Ziele. Da, wo Gott nicht mehr an erster Stelle steht, beginnt der Götzendienst. Ich möchte das an drei Punkten verdeutlichen. Wie lautet das erste unter den 10 Geboten? 2. Mose 20, Vers 2 und 3. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Geschwister, es würde nicht an erster Stelle stehen, wenn es nicht auch einen besonderen Stellenwert hätte. Dieses Wort gilt uns heute noch genauso wie den Israeliten damals. Und im übergeordneten Maßen denen, die noch nicht zu unserem Herrn gehören. Gott steht doch nicht in Konkurrenz mit Göttern oder Figuren aus Menschenhand, dass er den Menschen darauf hinweisen müsste. Es gibt nur den einzig wahren Gott, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Ihm geht es um unser Herz. Er will an der Spitze unserer Lebenshierarchie stehen. Nicht, weil Gott ein Ego-Problem hat, sondern weil das der einzige Weg ist für einen heiligen Wandel, der ihm auch gerecht wird, weil wir dafür geschaffen wurden. Wenn Gott immer unsere oberste Priorität hätte, dann hätten wir auch kein Problem mit der Sünde. Stattdessen formen wir ständig unsere eigenen Götter, denen wir dienen. Sei es unsere Arbeit, unser Geld, unser Aussehen, Macht, unsere Partner. Darf ich euch die Frage stellen? Was steht bei dir an oberster Stelle? Bestimmt der Herr dein Leben oder ist es etwas anderes? Der Mensch ist ein Egoist. Das muss ich euch nicht erzählen. Die Erfahrung haben wir alle selber schon gemacht. Wenn wir uns selbst am wichtigsten sind, dann nehmen wir den Platz ein, der für Gott gedacht war. Das war für Adam und Eva auch die ultimative Verführung, so zu sein wie Gott, an seiner Stelle stehen. 1. Mose 3, Verse 4 bis 5 steht, da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werdet und ihr sein werdet wie Gott, erkennend von Guten und Bösen. Das war die ultimative Verführung, zum Greifen nahe. Und seitdem hat sich in uns nichts geändert. Aus diesem Verlangen ist die Sünde entstanden. Wir haben Gottes Platz selbst ausfüllen wollen. Und das hat uns alles gekostet. Dafür sind wir heute besonders anfällig. Die Welt lehrt uns Selbstverwirklichung als das übergeordnete Ziel unseres Lebens. Du musst lernen, Karriere machen, reisen, feiern, Sex haben, damit du so viel wie möglich erlebst. Das ist alles, was zählt. Und unsere Zeit verbringen wir dabei noch am liebsten auf Social Media, wo wir uns ständig, bewusst oder unbewusst, mit anderen vergleichen und sehen, was andere schon sind und haben und machen, was ich auch gerne noch erleben möchte. Die Bibel lehrt aber keine Selbstverwirklichung. Sie lehrt Selbstverleugnung. Nimm dein Kreuz auf dich und kämpfe deinen Weg berghoch, deinem Herrn hinterher. Lebe dein Leben für Gott und für deine Mitmenschen. Noch ein letzter Aspekt. Der Mensch macht seine Begierde zu Gott. Kolosser 3, Vers 5 heißt es, tötet nun eure Leiber, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Wie viele Menschen sind in diesem Hamsterrad gefangen? Alles dreht sich nur um den Besitz, um das Verlangen nach mehr. In meiner Generation könnte man sagen, zeig mir, was du hast und ich sag dir, wer du bist. Wir leben gefühlt nur noch, um zu konsumieren. Das neueste Handy, die schicksten Klamotten, ein schnelles Auto, eine schöne Uhr und am besten all das schon haben, bevor man 25 ist. Wir kriegen nicht genug. Und von den sexuellen Begierden ganz zu schweigen. Immer präsent und abrufbar in unserer Hosentasche auf dem Handy. Etwa 80% der unter 25-Jährigen haben bereits pornografische Inhalte konsumiert. Manche Studien sprechen sogar davon, dass etwa 35-50% davon das regelmäßig, also wöchentlich oder öfter machen. Das ist eine Krankheit, die eine ganze Generation infiziert und die Aussichten dafür werden nicht besser. Was dabei vermittelt wird, ist, die Befriedigung deiner sexuellen Reize und deiner Begierden steht an oberster Stelle. Sobald man 14 ist, fängt man an, sexuell aktiv zu werden. Sich auszuprobieren und die eigenen Vorlieben zu entdecken, ist etwas Wichtiges. Das wird heute an unseren Schulen gelehrt. Und dabei soll bloß nicht auf das Geschlecht geschaut werden. Das soll nicht nur toleriert, sondern bejubelt werden. Es ist nicht nur okay, sondern erstrebenswert. Was ist nur mit uns passiert? Was steht an der Spitze der Hierarchie, dass so etwas dabei rauskommt? Geld und Sex ist der Gott meiner Generation. Begierde und Habsucht sind Götzendienst. Und das hat bittere Konsequenzen. Gott überlässt dem Menschen sich und seiner Entscheidung und fällt ein vernichtendes Urteil. Weiter in den Versen 26 bis 32 heißt es: Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den unnatürlichen Verkehr in den unnatürlichen Verkehr verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott anzuerkennen, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht gebührt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter übler Nachrede, Verleumdner, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Obwohl sie Gottes Rechtsforderungen erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Ich möchte dem Ganzen jetzt nicht zu viel Gewicht geben. Ich denke, wenn wir so einen Text lesen, dann gibt es daraus nur ein Fazit. Ich kann nicht verstehen, wie Pastoren und Pfarrer heute etwas anderes lernen können, als dass homosexuelle Beziehungen nicht im Sinne des Schöpfers und damit eine Sünde sind. Mir erschließt sich auch absolut nicht, wie Paulus hier gezielt die Orgien in Rom, bei denen besonders auch Pädophilie betrieben wurde, anspricht und verurteilt und nicht generell die sexuelle Unreinheit der Menschen, zu der Homosexualität auch gehört. Aber vielleicht sind das auch die Zeichen der Zeit. Darauf konzentriert sich die Aufzählung der Sünden und damit der menschlichen Verlorenheit von Paulus aber nicht allein. Wenn wir das alles mit einem ehrlichen Herzen lesen, voll von Neid, Streit, Verbreiter übler Nachrede, Hochmütige, Prahler, den Eltern Ungehorsame, Unbarmherzige, finden wir uns da nicht selbst drunter wieder? Es geht nicht darum, auf bestimmte Leute mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, ich bin nicht so. Wir sind alle gleich und wir haben alle dasselbe Problem. Es steht in Vers 28, und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in ihrer Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht gebührt. Gott hat uns nicht auf irgendeine Art und Weise gemacht, sodass wir gar nicht anders könnten, als zu sündigen. Wir haben selbst Gott aus seiner Position in unserem Herzen verdrängt. Und Gott ist fair. Er drängt sich nicht auf, sondern er lässt den Menschen machen, was er sich selbst vorgenommen hat. Er hat uns dahingegeben, in unser Leben nach unseren Vorstellungen, nach uns selbst und nach unseren Begierden auszurichten. Und das, was dabei rauskommt, ist die Konsequenz dieser unserer Entscheidung. Vielleicht noch ein kurzer Gedanke zum letzten Vers, im Vers 32. Obwohl sie Gottes Rechtsforderungen erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Womit füllen wir unsere Zeit, unsere freie Zeit? Ist es etwas Heiliges, Gott Wohlgefälliges Oder sind es nicht doch auch oft Bücher, Filme oder Musik, die genau diese Sünden zelebrieren? Ich spreche auch absolut nicht zu euch als jemand, der die große Weisheit hat und nicht auch genau damit zu kämpfen hat. Ich hoffe, das ist euch klar. Vielleicht ziehen wir mal kurz unsere christliche Brille aus und versetzen uns mal in die Lage von einem Ungläubigen. Wenn wir uns ehrlich machen und uns in dieser Aufzählung der Verlorenheit der Menschen wiederfinden und wenn wir an den Beginn des Abschnitts zurückdenken, wo Paulus sagt, dass Gottes Zorn und Gericht über alle Ungerechtigkeit der Menschen offenbart wird, dass es für uns tödlich endet, was löst das in uns für ein Gefühl aus? Ist es nicht auch Angst oder Furcht? Ich glaube, dass Paulus dieses Element ganz bewusst an den Anfang seines Briefes gesetzt hat. Wenn wir jemandem das Evangelium erklären wollen, dann benutzen wir oft 90% Liebe und 10% Gesetz. Das Gesetz benutzen wir dabei oft nur dafür, um zu erklären, warum Jesus für uns sterben musste. Dabei entrauben wir dem Gesetz aber seinen eigentlichen Zweck, der Erkenntnis der Sünde. Und diese Erkenntnis muss am Anfang stehen. Stellt euch mal vor, ihr wollt ein Buch lesen, schlagt es aber in der Mitte auf und fangt dort an zu lesen. Ihr könntet die Charaktere, deren Hintergründe, deren Probleme überhaupt nicht verstehen. Euch würde ein wichtiger Teil fehlen, um das ganze Bild zu sehen. Die Bibel spricht von einem Element, das ganz am Anfang steht. In Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Und in Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Um unser korruptes, hierarchisches System wieder auf Gott auszurichten, brauchen wir die Furcht des Herrn. Nicht nur als Startpunkt unseres Glaubens bei der Bekehrung, sondern auch als Wegweiser unserer praktischen Heiligung hier auf Erden. Dazu möchte ich auch noch mal kurz über das Wort Furcht an sich sprechen. Wenn wir heute über Gottes Furcht sprechen, dann beschreiben wir es häufig mit den Begriffen wie Respekt, Ehrfurcht oder Bewunderung. Dabei vernachlässigen wir aber die ursprüngliche Bedeutung des Wortes selbst. Wie kommen wir also auf die Idee, die Gottesfurcht von Angst oder Furcht komplett zu trennen? Eine häufige Auffassung ist, dass es im Alten Testament viel um Angst, um Gericht ging, und im Neuen Testament hingegen zeigt uns Gott seine Liebe und Gnade. Liebe und Gnade sind aber genauso Inhalt des Alten Testaments und Gericht wird genauso im Neuen Testament geübt. Das Bild vom strafenden Gott und dem liebenden Jesus ist falsch. Gott ist einer und derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. John Rawls, einer der Philosophen, die ich euch am Anfang vorgestellt habe, hat in seinem Buch The Theory of Justice ein Gedankenexperiment gemacht. Dabei ging es darum, sich von allem Wissen und Voreingenommensein über eine bestimmte Sache zu trennen und diese Sache durch diesen Schleier des Nichtswissens zu bewerten. Ähnlich wie in Johannes 9, wo Jesus den Pharisäern sagt, dass sie blind werden müssen, um zu sehen. Und das würde ich bei diesem Thema gerne auch mit euch machen. Schauen wir uns also noch einmal ein paar Stellen dazu an. Im Alten und im Neuen Testament, die das Wort Furcht behandeln, das auch für die Furcht des Herrn benutzt wird. Angefangen mit dem Sündenfall. 1. Mose 3, Vers 7 bis 10. Da wurden ihrer beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme des Herrn, des Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn, Gottes, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herr, Gott, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Gott hatte Adam davor gewarnt, dass er sterben müsse, sobald er von der Frucht ist. Dieses Gefühl, das sich nun in ihm breit macht, als er Gottes Stimme hörte, war das Respekt oder war das Ehrfurcht? Hagar hatte Angst davor, ihren Sohn verhungern zu sehen. Isaak hatte Angst, wegen seiner schönen Frau Rebekka getötet zu werden. Rahel hatte Angst, bei der Geburt ihres Sohnes Benjamin zu sterben. In allen diesen Stellen wird das gleiche Wort für Furcht benutzt, das auch in der Furcht des Herrn steckt. Kann es also sein, dass die Gottesfurcht auch ein Element der Angst enthält? Die rabbinische Tradition definiert die Gottesfurcht wie folgt. Erstens, die Angst vor unangenehmen Konsequenzen oder Strafe. Zweitens, die Angst, Gottes Gesetze zu brechen. Und drittens, eine Ehrfurcht vor dem Leben als Folge eines wahren Verständnisses. Das ist doch bemerkenswert, oder? Dass zwei der drei Sichtweisen eine Form von Angst beinhalten. Aber gut, werfen wir noch einen Blick ins Neue Testament. Im Griechischen wird für das Wort Furcht Phobos verwendet. Aus diesem Wort leitet sich auch das deutsche Wort Phobie ab. Im ursprünglichen Sinne beschreibt es eine Angst, bei der man am liebsten die Flucht ergreifen würde. Zacharias hatte Phobos, als er den Engel sah und dachte, er müsse sterben. Josef hatte Phobos, als er daran dachte, seine schwangere Verlobte heiraten zu sollen. Und Josef hatte Phobos, als er hörte, Herodes wolle seinen neugeborenen Sohn töten. Was sagt Jesus selbst zu dem Thema Furcht? Er lebte darin. Er war die Erfüllung von Jesaja 11, Verse 2 bis 3a, wo es heißt: Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Und zu seinen Jüngern sagte er das folgende in Matthäus 10, Vers 28: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr denen, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Jesus verbindet also die Furcht des Herrn mit dem Gefühl, das wir gegenüber Mördern haben. Das ist interessant. Oder nicht? Keine Angst vor den Menschen, Angst vor Gott. Für den Herrn Jesus war also Angst durchaus auch ein wichtiger Bestandteil der Furcht des Herrn. Auch Petrus, der Leiter der Urgemeinde, verstand unter der Furcht des Herrn mehr als nur Respekt. So schrieb er in 1. Petrus 1, Verse 14 bis 17: Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, der euch berufen hat, ist, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben: Seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Petrus warnt, die Prioritäten richtig zu behalten und sich nicht wieder in den Begierden hinzugeben, so wie im früheren Leben. Er verbindet den Wandel in der Heiligung der Gläubigen direkt mit der Furcht und begründet es damit, dass Gott sie allezeit sieht und uns auch nach unseren Werken entsprechend richtet. Unser Gott ist ein gerechter Richter und ein verzehrendes Feuer. Wenn die Furcht des Herrn nicht nur den Anfang unseres Glaubens, sondern auch die Grundlage unserer Heiligung ist, dann laufen wir nicht mehr Gefahr, unser Leben etwas anderem unterzuordnen als dem Herrn. Dann bleibt er an der Spitze unserer Lebenshierarchie. Und dann können wir einmal voll Liebe und nicht voll Angst vor ihm im Gericht stehen, wie es in 1. Johannes 4 in den Versen 17 bis 18 steht. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. klingt so ein bisschen wie ein Totschlagargument für das, was ich euch gerade erzählt habe. Aber wir sind noch nicht vollendet. Und so lange sollten wir mit der richtigen Haltung unserem Herrn gegenübertreten und leben. Mit der Furcht des Herrn. Die Diagnose von Paulus ist hart, aber ehrlich. Der Mensch ist verloren, weil er Gott ersetzt hat. Er hat sich selbst und seine Begierden zum Maß aller Dinge gemacht. Der Weg zurück beginnt mit der Furcht des Herrn. Nicht mit frommen Gefühlen, sondern mit einer tiefen, ehrlichen Einsicht. Gott ist heilig, gerecht und gut. Und ich bin es nicht. Diese Furcht ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Sie ist der Anfang von Weisheit, der Anfang der Umkehr, der Anfang echter Gnade und das Fundament von einem Leben in der Heiligung. Und sie führt zu dem einen, der uns aus der Tiefe retten kann, Jesus Christus. Und nur wer sich vor Gott beugt, kann aufrecht vor ihm stehen, durch den Glauben an seinen Sohn. Amen.